Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Das war «Le Déserteur» von Boris Vian. Und hier ist die Übersetzung. Verehrter Präsident, ich sende euch ein Schreiben. Lest oder lasst es bleiben, wenn euch die Zeit sehr brennt. Man schickt mir da, gebt acht, die Militärpapiere, dass ich in den Krieg marschiere und das vor Mittwochnacht. Verehrter Präsident, das werde ich nicht machen, das wäre ja zum Lachen, ich habe kein Kriegstalent. Sei's euch zum Verdruss, ihr könnt mir's nicht befehlen. Ich will's euch nicht verhehlen, dass ich desertieren muss. Seit ich auf Erden bin, sah ich den Vater sterben, sah meine Brüder sterben und weinen nur mein Kind. Sah Mutters große Not, nun liegt sie schon im Grabe, verlacht den Bombenhagel und treibt mit Würmern Spott. Als ich Gefangener war, ging meine Frau verdienen, ich sah nur noch Ruinen, nichts blieb, was mir mal war. Früh, wenn die Hähne krähen, dann schließ ich meine Türen und will die Toten spüren und auf die Straße gehen. Ich nehm den Bettelstab auf meiner Tour de France durch Bretagne und Provence und sag den Menschen dies. Verweigert Krieg, Gewehr, verweigert Waffen tragen. Ihr müsst schon etwas wagen, verweigert's Militär. Ihr predigt, Kompliment, doch wollt ihr Blut vergießen, dann lasst das eure fließen, verehrter Präsident. sagt eurer Polizei, sie würde mich schon schaffen, denn ich bin ohne Waffen, zu schießen steht ihr frei. Die zweite Variante vom Schlussvers. Sagt eurer Polizei, sie würde mich nicht schaffen, denn ich besitze Waffen und schieße nicht vorbei.
Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un Nilsair, c'est moins banal et plus cher, je suis snob. C'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, oh non comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes partout. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Ah ah, je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Blumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Wie die zwei sehr verschiedenen Lieder zeigen, war der Boris Vian ein sehr vielseitiger Mensch. Er hat gelebt von 1920 bis 1959 in Frankreich. Er war Jazz-Trompeter, Erzähler, Chansonnier und auch Filmer. Er war einerseits Literat, hat etliche Skandale inszeniert mit seinen Büchern. Und ich möchte euch da kurz etwas erzählen über eins, wo er sogar den Prozess hatte, weil er die Jugendlichen durch zu Ausschweifung anregen. Und der Titel war «Auf eure Gräber spucke ich». Und in diesem Buch geht es darum, das heisst, das Buch ist so entstanden, er hat schon vorher geschrieben, das war so in den Mitte 40er Jahren, hat er geschrieben, aber ist nicht auf Erfolg gestossen. Und dann hat man ihm beraten, also das heisst, sein Verleger hat ihn beraten, was publikumsträchtig ist. Und publikumsträchtig war dann eine Mischung aus Henry Miller, Faulkner und Hemingway zu machen. Das Rezept hat der Boris Vian aufgegriffen und hat eben den Roman geschrieben. «Auf eure Gräber spucke ich» und hat darunter geschrieben, das sei aus dem Roman vom Moment, ich muss da schnell suchen. Vom Sullivan und sei von ihm. Sullivan sei ein Amerikaner und er, der Boris Vian, übersetze seinen Text. Und der Roman handelt Der Roman ist voller Sex, Rassenverfolgung, Whisky, Gewalt, Blut und Mord und erregt entsprechendes Aufsehen. Unter Sullivan, der Verfasser, wird dargestellt aus. Sullivan wurde vom Übersetzer als amerikanischer Schwarzer vorgestellt, der seinem Aussehen nach als Weißer gelten konnte, seinem Wesen nach sich aber weiterhin als Schwarzer verhielt, der die Rassenvorurteile der Weißen bekämpfte und sich gegen den in einer bestimmten Sorte von Literatur gepflegten Typ des guten Negers verwahrte. Mit diesem Buch hat er eben sehr viel Aufsehen erregt. Eine weitere Seite von ihm war, anfangs 40er Jahre hat er mit seinen Geschwistern zusammen eine Band aufgemacht, eine Jazzband. Sie haben dazu mal, also man muss es sehen, das war in der Zeit des Faschismus. Zumal hat Jazz als abartige Musik zählt und ist irgendwie noch stärker als heute als Widerstandsform von den Schwarzen aufgefasst worden. Und so haben sich die Franzosen dazu mal identifizieren und haben Musik gemacht. Sie haben auch Erfolg mit berühmten, immer noch berühmten Jazzmusikern aus den Staaten, Miles Davis, nur für einen zu nennen, haben den Bebop sehr gerne gehabt und haben sich auch selber drin versucht. Und eben, ja, ist gut. Eine weitere Seite von Boris Vian ist, dass er, also wir nennen ihn noch einen existenzialistischen Kellerprinz. Er ist mit den Existenzialisten, die dazu mal in Paris residiert haben, in den Cafés rumgehängt und hat mit dem Sartre referiert. Ist zwar nicht unbedingt einig mit dem Sartre, und das drückt er auch aus in einem weiteren Buch, wo er über den Sartre als Bartre schreibt und ihn als wunderbaren Schriftsteller darstellt, der einfach von einem nichtsahnenden Publikum bewundert wird bis zum geht nicht mehr. Und die ganze Geschichte ist auch sehr chaotisch und irgendwo apokalyptisch, weil am Schluss irgendwie sterben alle. Nur der Partner überlebt um einige Stunden. Und jetzt, für noch etwas weiter euch vorzustellen, eben den Boris Vian, ich habe dann noch einen anderen Text, und den muss ich jetzt gerade schnell suchen, der auch eine Chanson ist. Und der heisst, Moment, Die Schlechter von Villette. Ich muss gerade suchen, es geht ein Zeitchen. Da. Der Text geht so. Die fröhlichen Schlechter. Das ist der Tango der Schlechter von La Villette. Das ist der Tango der Schlachthof-Füsiliere. Sammelt Gekröse und Zittergras und trinkt vom Blut, bevor es schwarz wird. Blut muss fließen. Die Menschen müssen zu fressen haben. Die Reichen müssen sich stopfen können. Die Armen müssen sich mästen können. Blut muss fließen. Die beauftragten Händler am Platz stopft ihnen voll ihren Latz mit einem 800-Franc-Filet, Blut muss fließen, damit die Felle gegerbt werden können, damit die Füße paniert werden können, damit wir die Köpfe einpökeln können, Blut muss fließen. Schießprügel muss man verzehren, um groß zu sein, wenn man stirbt, und sich von Schlachtliedern nähren, Blut muss fließen, noch mehr. Das ist der Tango der Schlechter von La Villette. Das ist der Tango der Schlachthof-Füsiliere. Sammelt Gekröse und Zittergras und trinkt vom Blut, bevor es schwarz wird. Blut muss fließen. Stütz dich auf das Bajonett. Du musst dich fügen oder furz ins Bett. Außer dein Kopf ist ein hartes Brett. Blut muss fließen. Du musst sie niederstrecken. Peinlich, wenn es Vettern sind. Sie müssen eben verrecken. Blut muss fließen. Tust du nicht deine Pflicht, zögern deine Kumpel nicht, denn hast du dein Leben verwirkt? Dann hast du dein Leben verwirkt. Blut muss fließen. Morgen bist du an der Reihe, morgen bist du halt dabei. Was heißt schon Mensch, was Liebe? Blut muss fließen, noch mehr. Das ist der Tango der fröhlichen Militärverehrer von Hiroshima, Buchenwald und anderswo. Das ist der Tango der berühmten Kriegsbegehrer. Das ist der Tango aller Totengräber. Blut muss fließen.
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango des joyeux militaires, des gais vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes vont en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne, appuie sur la baïonnette, faut que ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne, démolis-en quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne, si c'est pas toi qui les crèves, les copains prendront la relève et tu joueras la vie brève. Faut que ça saigne, demain ça sera ton tour, demain ça sera ton jour, plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Pour moi, la préoccupation la plus haute de mon temps, c'est de dénoncer les menteurs et les escrocs. Les escrocs du mot, si j'ose dire, les escrocs du verbe, c'est-à-dire les gens qui font de la démagogie verbale.
Die guten Schüler. Mond und Knoppel liefen die Treppe der Polypenschule hinunter. Sie kamen aus der Vorlesung über Steuerzahleranatomie und wollten Mittagessen, ehe sie wieder ihren Posten vor dem Gebäude der konformistischen Partei bezogen, deren Schaukästen kürzlich von radikalen Elementen mit Knotenstöcken eingeschlagen worden waren. Sie schwenkten fröhlich ihre blauen Pelerinen und pfiffen den Polypenmarsch, der bei jedem dritten Takt von einem kräftigen Schlag mit dem weißen Knüppel auf den Schenkel des Nebenmanns begleitet wird und deshalb vorzugsweise von einer geraden Anzahl Polypen auszuführen ist. Unten machten sie Kehrt und bogen in den gewölbten Gang zur Kantine ein. In dem alten Gemäuer hallte der Marsch komisch wider, denn die Luft wurde durch das Aas, das nicht weniger als 336 Mal im gesamten Thema vorkam, in Schwingungen versetzt. Links, im langgestreckten und mit gekalkten Bäumen bestandenen Hof, machten andere Polypenanwärter Lockerungsübungen, spielten Bullensackhüpfen und probten bei Geigenspiel den Einsatzwalzer. Dabei droschen sie mit ihren grünen Übungsknüppeln auf Kürbisse, die mit einem einzigen Hieb zu spalten waren. Mond und Knoppel gönnten diesem Schauspiel, an dem sie jeden Tag, ausgenommen Donnerstag, dem Polypenruhetag, aktiv teilnahmen, nicht die geringste Aufmerksamkeit. Mond stieß die große Kantinentür auf und trat zuerst ein. Knoppel wartete eine Minute, um den Polypenmarsch zu Ende zu bringen, denn er pfiff langsamer als Mond. Durch andere Türen kamen Schüler in Gruppen zu zweit oder zu dritt, sehr angeregt, denn am Tag zuvor und am Morgen waren Prüfungen gewesen. Mond und Knoppel setzten sich an den Tisch Nummer 7 zu Arelent und Polan. Zwei der einfältigsten Polypen der Schule, was sie durch ungewöhnlichen Mumm wettmachten. Sie setzten sich auf ächzende, kaputte Stühle. «Hat's geklappt?» fragt Mont Arelon. Verfluchte Hurenscheiße, antwortet Arelon. Mir haben sie eine Versuchsoma verpasst, die gut ihre 70 Jahre auf dem Kasten hatte, aber zäh wie ein Ross, die alte Schlampe. Meiner habe ich ihre neuen Zähne auf einmal herausgehauen, sagte Polon. Der Prüfer hat mir direkt gratuliert. Ich habe Pech gehabt, fuhr Arelon weiter. Es hat mich ziemlich gefuchst, dass ich zu spät zur Bleipelerine übergegangen bin. Ich weiß warum, sagte Knoppel. Sie finden jetzt nicht mehr genug in den armen Vierteln, deshalb geben sie uns welche aus besser ernährten Stadtteilen. Sie halten vielleicht was aus. Bei den Frauen geht's noch, aber heute Morgen konnte ich doch meinem Kerl kaum den Knüppel ins Auge stoßen. Ja, sagt Arelon, das habe ich kommen sehen. Ich habe meinen Knüppel schon präpariert. Er zeigte ihn. Mit Geschick hatte er das Ende angespitzt. Wie in Butter, sagt er. Ich habe mich furchtbar angestrengt und mir die 2 Punkte wieder geholt. Das hat mich von gestern rausgerissen. Die Kinder sind dies Jahr aber auch zäh, sagt Mond. Dem von gestern früh musste ich die Hände einzeln knacken. Die Knöchel schaffte ich nur mit Fußtritten zum Kotzen. Immer dasselbe, sagte Arelon. Die von der Fürsorge kriegen wir nicht mehr. Das jetzt sind Kinder aus der Pfandleihe, bei denen weiß man nicht. Es kann einem ein gutes oder ein schlechtes unter die Finger kommen. Glückssache. Die gut genährten kriegt man kaum kaputt. Sowas hat ein dickes Fell. Bei mir, sagt Bonon, waren die Bleikugeln von der Pelerine abgesprungen. Von 16 hatte ich nur noch 7. Da musste ich doppelt so schnell zuhauen. Ich war geschafft, Ehrenwort. Aber der Sergeant hat ein Auge zugedrückt, wie er das sah. Er hat bloß gesagt, ich soll sie das nächste Mal fester annähen. Es hat keinen Strafpunkt gegeben. Sie hörten auf zu reden, denn die Suppe kam. Mond tauchte die Kelle in die Terrine. Es gab Achselkappensuppe mit Fettaugen. Sie nahmen sich jeder reichlich. Mohn stand Wache vor dem Gebäude der konformistischen Partei. Er besah sich die Bücher, aber die Titel machten ihm Kopfschmerzen. Er las nichts außer seinem Polypenbrevier mit den 4000 Delikten, die er auswendig wissen musste, von Pipi auf der Straße bis einen Polypen zu nahe heranreden. Die Lektüre des Breviers brachte ihn regelmäßig in Wut, wenn er auf Seite 50 an die Abbildung des Mannes kam, der beim Überqueren einer breiten Straße nicht den Fußgängerstreifen benutzte. Jedes Mal spuckte er angeekelt aus und blätterte voll Zorn weiter, um sich durch die darauffolgende Abbildung des guten Polypen mit blinkenden Knöpfen zu beschwichtigen. Merkwürdiger Zufall, der gute Polyp ähnelte seinem Kameraden Knoppel, der an der Rückseite des Gebäudes auf Kundschaft lauerte. Von Weitem kam ein großes Auto die Straße herunter, beladen mit Ennuyal-Eisenträgern. Auf dem Ende des längsten, der freitragenden Hin- und Herpendelnde hockte ein kleiner Lehrling. Er schwenkte ein rotes Tuch, um den Leuten Angst zu machen, lockte aber nur die Frösche an, die von allen Seiten auf ihn hüpfen, so dass der unglückliche Junge sich ihres nassen Ansturms kaum erwehren konnte. Der Lastwagen hopste auf seinen vier harten schwarzen Reifen und der Junge tanzte wie auf einem Tennisschläger. Als der Lastwagen an dem Gebäude vorbeikam, machte er einen heftigeren Satz und im gleichen Moment rutschte dem Jungen ein dicker, spinatgrüner Laubfrosch durch den Hemdkragen bis unter die Achselhöhle. Aufheulend ließ er los, beschrieb einen exakten Looping und setzte durchs Glas zu einer sauberen Landung im Bücherfenster an. Mond gab sich besonders mutig, pfiff mit aller Kraft und stürzte sich auf den Jungen. Er zog ihn an den Füßen aus dem Loch und beeilte sich, ihm an der nächsten Laterne ein bisschen den Kopf einzuklopfen. Ein großer Glassplitter im Rücken des Kindes reflektierte das Sonnenlicht und der Lichteffekt tanzte auf dem verdorrten Trottoir. «Noch ein Faschist», sagte Knoppel, der dazukam. Ein Angestellter der Buchhandlung mischte sich ein. «Vielleicht war es ein Unfall», sagte er. «Für einen Faschisten sieht er etwas jung aus.» «Denken Sie», sagte Mond. «Ich hab's gesehen, er hat es absichtlich gemacht.» «Hm», sagte der Angestellte. Wütend ließ Mond das Kind los. «Wollen Sie mir mein Handwerk beibringen? Wenn Sie so weitermachen, gebe ich Ihnen eine Einführung.» «Bitte», sagte der Angestellte. Er las den Jungen auf und ging in die Buchhandlung. «So eine Sau», sagte Knoppel, «das kommt Ihnen teuer.» «Und ob», sagte Mond mit Befriedigung, «gibt Aussicht auf Beförderung und vielleicht können wir uns den Faschisten für die Schule besorgen.» Thank you. Stinklangweilig heute, sagte Knoppel. Ja, sagt Mond. Weißt du noch, vorige Woche? Man müsste etwas machen, sagt Mond. Wenigstens einmal in der Woche müsste was los sein, das wäre klasse. Ja, sagt Knoppel. Ah, sieh mal. Zwei sehr hübsche Mädchen saßen in der Kneipe nebenan. Wie spät? Noch 10 Minuten, dann ist Feierabend, sagt Knoppel. Prima, sagt Mond. Er betrachtet die Mädchen. Trinken wir einen? Ja, sagt Knoppel. Siehst du sie heute wieder, sagt Knoppel. Nein, sagt Mond. Sie konnte nicht beschissen heute. Sie standen Wache vor dem Eingang des Ministeriums für Profite und Pleiten. Hier kommt niemand vorbei, sagt Mond. Es ist. Er unterbrach sich, weil ihn eine alte Dame ansprach. Verzeihen Sie, Monsieur, zur Rue des Escoles? Los, sagt Mond. Und Knoppel schlug der Dame einmal kräftig mit dem Knüppel auf den Kopf. Sie legten sie an die Mauer. Alte Schlampe, sagt Mond. Kann sie mich nicht von links ansprechen wie alle? Immerhin, mal eine Abwechslung, schloss er. Knopp rieb seinen Knüppel mit einem karierten Taschentuch trocken. Was macht ein Mädchen? Sagte Knoppel. Weiß nicht, sagt Mond, aber sie ist nett, weißt du. Fickt sie gut? Fragte Knoppel. Mond wurde rot. Du bist widerlich, du hast keine Ahnung von Gefühlen. Heute Abend siehst du sie also nicht, sagt Knoppel. Nein, womit soll ich den Abend rumkriegen? Wir können zum Kaufhof gehen, sagt Knoppel. Es gibt immer Leute, die was zum Essen klauen. Wir sind nicht im Dienst. Gehen wir trotzdem. Ist doch ganz lustig. Vielleicht finden wir jemand zum Festnehmen. Aber wenn's dir lieber ist, gehen wir eben in den Puff. Knoppel, sagt Mond, ich wusste ja, dass du ein Schwein bist, aber du hast wirklich keine Ahnung. Ich könnte das jetzt nicht machen. Du bist bescheuert, sagt Knoppel. Los jetzt, ich höre ja schon auf. Gehen wir meinetwegen zum Kaufhof. Nimm aber deinen Gleichmacher mit. Vielleicht können wir doch einen Volltreffer landen. Und ob, sagt Mond ganz erregt, wir legen mindestens 2 Dutzend um. Du scheinst diesmal richtig verliebt zu sein. Knoppel ging als erster. Mond hielt sich dicht hinter ihm. Sie liefen an der Ziegelmauer entlang und erreichten die Lücke, die ein Wächter extra offen hielt, um zu verhindern, dass die Mauer von Dieben beim Überklettern beschädigt würde. Sie traten ein. Von der Lücke führte ein enger Pfad weiter, auf beiden Seiten mit Stacheldraht eingefasst, damit die Diebe ihn auch benutzten. Hier und da hatte man Erdlöcher für die Polypen ausgehoben, damit sie sich verbergen und in Ruhe zielen konnten. Mond und Knoppel wählten ein Zweierloch. Sie machten es sich bequem und kaum 2 Minuten später hörten sie schon den Motor des Omnibusses, der die Diebe, die zu Fuß sind, heranschaffte. Sie hörten das Warnsignal und die ersten Diebe erschienen in der Lücke. Um sie nicht zu sehen, hielten sich Mond und Knoppel die Augen zu. Es war lustiger, sie auf dem Rückweg umzulegen. Sie gingen vorbei, sie liefen alle barfuß, wegen des Geräuschs und weil Schuhe teuer sind. Weg waren sie. Gib zu, dass du lieber bei ihr wärst, sagt Knoppel. Ja, ich weiß nicht, was mit mir ist, ich muss verliebt sein. Ich hab dir's ja gesagt, du machst dir schon Geschenke. Ja, ich habe ihr ein Armband aus Blauharz geschenkt. Sie hat sich sehr gefreut. Die ist aber mit wenig zufrieden. So was trägt doch kein Mensch mehr. Wer hat dir das erzählt? Geht dich nichts an. Lässt sie sich knutschen, wenn ihr zusammen seid? Sei still. Man soll über sowas keine Witze machen. Du hast schon immer eine Schwäche für Blondinen gehabt, sagt Knoppel. Aber das geht vorbei, wie bei den anderen. Sie ist mager. Sprich von was anderem. Es passt mir nicht, wenn du so redest. Du kannst mich. Wenn du immer nur an sowas denkst, fliegst du noch aus der Schule. Nein, sagt Mond, pass auf, sie kommen zurück. Sie ließen den ersten vorbei, einen Kahlkopf mit einem Sack kandierter Mäuse. Und dann schoss Knoppel. Ein großer Magerer machte ihm Fallen quick und seine Pakete flogen zu Boden. Knoppel hatte gezeigt, was er konnte, und jetzt war Mond dran. Er legte zwei um, aber sie standen wieder auf und schafften es bis zur Lücke. Mond war fuchsteufelswild und Koppes Pistole hatte Ladehemmung. Drei andere gingen ihnen vor der Nase durch. Zuletzt kam eine Frau. Mond leerte wütend sein Magazin auf sie, während Knoppel aus dem Loch kroch, um letzte Hand anzulegen. Aber sie war mausetot. Eine hübsche Blondine, Blut von den nackten Füßen, lackierte ihre Nägel rot und am linken Handgelenk trug sie ein neues Armband aus Blauharz. Sie war mager. Sie hatte nüchtern sterben müssen. Das ist gesünder. Das war die Geschichte «Die guten Schüler» von Boris Vian. Das ist in einem Büchlein rausgekommen vom Wagenbachs Taschenbücherei. Boris Vian, der Deserteur. Drin sind Chansons, Satiren und Erzählungen mit der Biografie von Klaus Völker. Ausführlicher über Boris Vian kann man in der Literatursendung hören. Die ist am nächsten Sonntag, am 9 Uhr am Abend, wird eine Literatursendung über Boris Vian stattfinden. Heute Abend zwischen 5 und 6 macht Literakut die Vorstellung von Mesrin sein Buch «Todestrieb». Heute Abend von 5 Uhr bis 6 Uhr auf Flora 88,1 MHz Literakut mit Mesrin «Der Todestrieb».
Could fly. and I wish that I was happy all of the time. In my mind, if I was happy all of the time, in my mind, happy all of the time. And I wish that I was happy all of the time. In my mind, if I was happy all of the time. In my mind, happy all of the time. All of the time.
Sticky.